Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Hallo und herzlich willkommen zum Insider auf OE24TV. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir sprechen wie immer über aktuelle politische Themen. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt unsere Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel.
Hallo. Hallo.
Ja, wir schauen wie so oft in den letzten Wochen und Tagen auf die Koalitionsverhandlungen. Da haben sich jetzt gestern die Parteispitzen getroffen. Was ist denn dabei rausgekommen?
Also grundsätzlich war es einmal wichtig, dass die Parteichefs sich treffen, weil es ist eigentlich nichts mehr weitergegangen. Und man weiß, es gibt so den Idee für die Koalition, der wurde jetzt eh schon mehrmals hinausgezögert. Eigentlich hätte es am morgigen Nicolo sein sollen, dann am 9. Dezember, dann am 12. Dezember. Jetzt ist man irgendwo beim 15., 16. Dezember. Also man gibt sich ein bisschen mehr Zeit Tag für Tag. Aber jetzt wollen die Parteichefs, und das wurde gestern eben begonnen, die den größten Brocken dieser Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS, nämlich wie hoch ist eigentlich das Budgetloch und wie kann man es füllen, also wie kann man es sanieren, wenn man gleichzeitig auch Investitionen braucht, wie schaut der Mix aus der Maßnahmen. Das wurde jetzt angefangen zu besprechen. Da wurde offenbar auch ausgemacht, dass man ein bisschen ohne Tabus redet, dass man vor allem aber ehrlich redet über den wirklichen Sparbedarf, weil offenbar ist jede Woche irgendwie eine Milliarde dazugekommen. Das ist halt ein bisschen originell, kann man fast sagen. Also wenn wir mit Banken so reden würden, würden wir ziemlich rasch ein Problem kriegen. Aber egal, jetzt dürften sie sich langsam darauf einigen, wie hoch das Sparvolumen ist, und dann wird eben das Spannende werden, weil die meisten Wirtschaftsforscher und Wirtschaftsexperten sagen an sich, Vorsicht, nur ausgabenseitig wird es vermutlich nicht gehen.
Wie kann denn das überhaupt sein, dass es keine fixen Zahlen dazu gibt, wie hoch das Budgetdefizit ist?
Naja, der Fairness halber sage ich jetzt dazu, da hängt man natürlich auch von Konjunkturprognosen und von Prognosen des Wirtschaftsforschungsinstituts und des IHS und ich weiß nicht was über die Wirtschaftsentwicklung ab, weil natürlich je nachdem, wie stark bricht die Wirtschaft ein, müssen wir jetzt ehrlich sein, je größer wird, desto größer wird natürlich auch das Budgetloch werden, weil das bedeutet, dass du einfach zusätzliche Ausgaben wirst haben müssen, zum Beispiel wenn weitere Arbeitsplätze verloren gehen durch Firmenpleiten, andererseits aber natürlich auch geringere Einnahmen haben wirst, wenn die Wirtschaft nicht sprudelt, wie vor ein paar Monaten die ÖVP noch geglaubt hatte.
Jetzt hat es ja vom Wochenende fast so ausgesehen, als stünden die Verhandlungen da vor dem Aus. Kann man da jetzt sagen, da ist der Frieden vor allem zwischen ÖVP und SPÖ wiederhergestellt?
Ja, wobei man muss schon sagen, was da psychologisch los war, entzieht sich mir. Weil wenn man jetzt mit beiden Seiten redet, hat man das Gefühl, dass beide Seiten eigentlich nicht genau wissen, warum sie so gestritten haben, warum es so eskaliert ist. Das war offenbar eine Verkettung von mehreren Missverständnissen. Nur das öffentliche Bild, das die da abgegeben haben, wo als erste die ÖVP der SPÖ und dann die SPÖ der ÖVP mit Verhandlungsabbruch oder Verhandlungspause droht, ist natürlich fatal. Und da gibt es viele Menschen, die sagen, naja, wenn die schon bevor sie überhaupt diese Politehe vollzogen haben, sich so in den Haaren haben, was soll denn das dann werden? Und ich habe ja auch den SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler kürzlich im Interview hier auf OE24TV gehabt und habe ihm auch gesagt, es mag sein, dass es hinter den Kulissen amikaler zugeht, aber davon hat niemand was, wenn es öffentlich so ein Bild ist. Und er hat dann gesagt, ja, deswegen war es ihm so wichtig, dass jetzt eben die Chefs miteinander reden. Also ja, ich glaube, dass jetzt zumindest ein bisschen mehr Harmonie vorherrschen wird, bis dann die Saboteure in den jeweiligen Parteien wieder Oberhand kriegen.
Jetzt wurde da gestern ein Maßnahmenmix beschlossen. Hat da schon irgendeine Partei Zugeständnisse machen müssen oder wie schaut das aus?
Schau, ich glaube, dass jeder Zugeständnisse wird machen müssen und das ist in Koalitionsverhandlungen auch absolut normal. Also das war noch in jeder Koalition, die hier oder anderswo geschlossen wurde, immer so, dass jeder Partner muss bei irgendwas Zugeständnissen machen, weil das ist zwar eine Floskel von Politikern, aber in dem Fall stimmt sie. Wenn man nicht die absolute Mehrheit hat, dann muss man halt auch auf die anderen eingehen. Und eingehen wird halt auch so sein, dass sie, auch da zitiere ich jetzt den Babler im Interview bei uns, teilweise über ihren eigenen Schatten springen werden müssen.
Was wäre denn aus deiner Sicht der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich da einigen muss eben im Dezember?
Naja, ich hoffe, dass es nicht der kleinste gemeinsame Nenner ist, weil sonst kriegen wir wahrscheinlich ein Problem. Aber ich glaube, worauf sie sich definitiv einigen müssen, weil sonst hat es einfach keinen Sinn mehr, ist erstens der Sparbedarf, wie viel muss man jetzt wirklich einsparen und wie kommt man dorthin? Da musst du von mir aus nicht jedes einzelne Detail festschnüren, aber du musst halt generell wissen, wie ist der Maßnahmenmix, wo sind die Punkte, wo ich aber unbedingt Investitionen brauche. Und das ist ganz klar, du kannst in solchen Zeiten nicht nur sparen, egal wie hoch das Defizit ist, weil wenn du das machst, würgst du die Wirtschaft noch mehr ab, würgst du noch mehr den Arbeitsmarkt ab und kriegst vor allem im Gesundheitsbereich und im Bildungsbereich ein noch größeres Problem. Und das können wir uns dann noch weniger leisten. Das heißt, du musst außer Streit stellen, wo investiere ich? Ich glaube, die vier Punkte müssten allen Beteiligten am Verhandlungstisch klar sein. Wie spare ich im berühmten System, was Sie immer sagen, welche Ausgaben, welche Förderungen, welche Zuckerl, die ich vielleicht verteilt hatte, wären schwarz-grün, nehme ich teilweise oder ganz zurück und bei welchen Steuern tue ich vielleicht doch eine gewisse Schraube nach oben drehen.
Jetzt haben wir schon gehört, dass sehr viele Untergruppen da auch diskutiert haben im Rahmen dieser Gespräche und dann in weiterer Folge Koalitionsverhandlungen. Zuletzt ist ja da von einer Steuerungsgruppe die Rede, die da noch miteinander verhandelt. Wer ist denn da neben den Parteispitzen noch mit drinnen?
Die Steuerungsgruppe gibt es schon die ganze Zeit. Das ist sozusagen die Chefrunde. Das heißt, da hast du einerseits die Parteichefs, dann hast du, also da hast von der ÖVP offiziell 6 Leute drinnen. Die SPÖ hatte ursprünglich 5 Leute nominiert und dann eine 6. nachnominiert, wie sie gesehen hat, dass die ÖVP so viele hat. Und die NEOS sind halt auch dementsprechend besetzt. Da sind eben neben den Parteichefs auch die Sozialpartnerchefs, also zumindest Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer und ÖGB-Boss Wolfgang Katzian. Es sitzt aber auch der ÖVP-Generalsekretär Stocker drinnen. Es sitzt die Verfassungsministerin Edtstadler drinnen, die zwar erklärt hat, dass sie sich zurückzieht, aber zu dem Zeitpunkt, wo die Steuerungsgruppe war, war das halt noch nicht der Fall. Für die SPÖ sitzt zum Beispiel SPÖ-Vizechefin auch und Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner drinnen, sitzt die Doris Bures für die SPÖ drinnen, es sitzt noch ein Gewerkschafter drinnen, also du merkst, es ist sehr austariert. Das Gleiche ist bei der ÖVP der Fall. Die Steuerungsgruppe, sowas gab es bei allen Koalitionsverhandlungen. Was es nicht bei allen Koalitionsverhandlungen gab, und da habe ich erst gestern den Joe Kallinner, ehemaliger Pressesprecher von SPÖ-Bundeskanzler und ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer, der wirklich mehrere Koalitionsgespräche schon erlebt hat, und der hat gesagt, was er noch nie erlebt hat, ist, dass es so viele Cluster-Subgruppen gibt, dass insgesamt 300 Leute verhandeln. Also das ist schon eine unüberschaubare Summe, und ich merke das selber, wenn du da anfängst zu recherchieren, du hörst teilweise so diametral unterschiedliche Dinge, dass ich mir gar nicht sicher bin, dass da jetzt absichtlich gelogen wird, sondern jeder versteht seinen eigenen Teil, weil das sind teilweise Leute, die haben noch nie eine Bundeskoalition verhandelt. Das ist nicht ganz so easy cheesy, wie man sich das vielleicht vorstellt, auch wenn wir, ich glaube, es heißt immer, man hat 8 Millionen Bundesfußballtrainer, man hat wahrscheinlich auch 8 Millionen, die genau wüssten, wie man ein Koalitionsabkommen perfekt schnürt. Aber wie gesagt, es ist nicht so easy cheesy, weil es liegt immer der Teufel im Detail. Und deswegen ist es ganz, ganz sinnvoll gewesen, diese Chefrunden zu machen, also jetzt einmal die Parteichefs, und dann müsste man, wenn man es professionell aufsetzen will, eigentlich immer mehr Themen in diese Steuerungsgruppen hineingeben und dann eben die politischen Köpfe die Kastanien aus dem Feuer holen.
Das heißt, man kann in dem Fall wirklich sagen, die Masse macht es nicht unbedingt besser?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Masse macht es wirklich komplizierter. Stell dir vor, du müsstest zu irgendeiner Entscheidung kommen und es würden 300 Leute mitreden.
Ja. Deine Einschätzung, ist da jetzt Frieden hergestellt, war es das oder müssen wir noch einmal mit einem Krach rechnen?
Ich glaube, dass zwischen den drei Parteichefs ist Frieden hergestellt worden. Ich glaube auch, dass Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meindl-Reisinger ganz ernsthaft diese Koalition wollen. Jetzt würden böse Zungen sagen, no, weil die haben sonst keine Alternativen. Das gilt vor allem für Karl Nehammer und Andreas Babler. Ob aber deswegen Frieden zwischen diesen drei Parteien hergestellt ist, und zwar mittelfristig, bin ich mir nicht so sicher, weil du hast in allen Parteien einfach Leute, die einfach keine Lust auf diese Koalition haben. Und das muss man auch ganz klar sagen. Du hast in der ÖVP zwei Gruppen, die das nicht super sexy finden, mit den Sozialdemokraten in eine Koalition zu gehen, egal wer da gerade Parteivorsitzender ist. Das ist einerseits jene Gruppe, die vor allem in der Industrie am stärksten ist, die sagt, wir akzeptieren noch einen blauen Bundeskanzler, das ist uns völlig egal, ob der Kickl oder Mickey Maus heißt, weil in Wirklichkeit geben wir dann die Themen vor, wenn die FPÖ den Kanzler stellt, und das ist denen halt das Wichtigste. Da gehören aber auch Teile eben der Wirtschaft, des Bauernbundes, Teile von Bundesländerfraktionen der ÖVP dazu, die sagen, ihnen wäre einfach blau-schwarz lieber. Natürlich die Lieblingsvariante wäre schwarz-blau, aber das haben sie langsam verstanden, dass es das nicht spielen wird. Dann gibt es noch eine Gruppe in der ÖVP, und das ist die Fraktion, die überhaupt der Meinung ist, beide Koalitionsformen sind ein Blödsinn, also sowohl eine Koalition mit Rot und Pink als auch eine Koalition, wo die ÖVP den Junior spielt. Das Beste wäre doch Schwarz-Blau, und das würde aber nur gehen, wenn es Neuwahlen gäbe, Sebastian Kurz, der ehemalige Bundeskanzler, zurückkäme, und laut dieser Gruppe von Hardcore-Sebastian Kurz-Fans würde er wieder die Nummer 1 schaffen. Diese zwei Gruppen werden jetzt nicht sehr freudig zuschauen, wie diese Koalitionsverhandlungen sich vielleicht doch besser entwickeln, als sie es bisher getan haben. Und in der SPÖ hast du aber auch eine Gruppe von Leuten, die ein relativ geringes Interesse an einem Bestehen dieser Koalition oder einem Zustandekommen dieser Koalition haben. Das ist zum einen, das sage ich dazu, das ist ein bisschen Nona, weil der hat als allererste seine Landtagswahl im Jänner, das ist der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der sich denkt, naja, das macht dann die FPÖ noch mehr zu Märtyrern, wenn man sie außen vor lässt. Das schadet ihm dann. Im Burgenland tritt ja jetzt immerhin niemand Geringeres, Norbert Hofer, der ehemalige FPÖ-Präsidentschaftskandidat, der Spitzenkandidat an. Also der will das sicher nicht. Dann ist er bekanntlich kein großer Freund von Andreas Babler, also den als Vizekanzler sehen, braucht er auch nicht. Dann kommen wir vielleicht nachher auf die Steiermark. Man weiß natürlich auch der neue oder der voraussichtliche neue SPÖ-Chef Max Lercher ist einer der engsten Verbündeten von Hans-Peter Doskozil, also können wir uns ausrechnen, welche Position er einnimmt.
Danke Isabel Daniel für deine Einschätzung. Wir gehen jetzt in eine kurze Pause und sind dann gleich für Sie zurück.
Die Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider, die Themen des Tages, heiß diskutiert.
Willkommen zurück zum Insider auf OE24TV. Schön, dass Sie mit dabei geblieben sind, und auch schön, dass unsere Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel noch immer bei mir im Studio ist. Wir wollen noch kurz in die Steiermark schauen. Da ist der SPÖ-Chef Anton Lang jetzt zurückgetreten und Max Lercher steht in den Startlöchern. Was heißt das und wer ist dieser Max Lercher überhaupt?
Naja, an sich bedeutet Max Lercher für Andreas Babler nicht unbedingt Good News. Irgendwann waren die zwar alle gemeinsam eine Fraktion der Rebellen damals gegen, keine Ahnung, Werner Faymann, gegen dann Pamela Rendi-Wagner, Aber dann hat sich Max Lercher natürlich am engsten mit Hans-Peter Doskozil zusammengeschlossen. Er hat auch damals seinen innerparteilichen Wahlkampf gemanagt gegen Pamela Rendi-Wagner, in Folge auch gegen Andreas Babler. Wir wissen alle, dass dieser ganze Parteitag als Desaster ausgegangen ist und dass eigentlich Max Lercher sich nach dem Desaster eigentlich versprochen hatte, sich aus der Politik zurückzuziehen, wenn Hans-Peter Doskozil nicht SPÖ-Chef werden würde. Wir sehen, solche Versprechungen sind offenbar in der Politik halt nicht sehr lang andauernd. Deswegen gibt es kluge Köpfe, die die Leute immer warnen, solche langfristigen Versprechungen zu machen. Besser zu sagen, you never know, man weiß es nie, und alles offen zu lassen. Egal, auf jeden Fall gehört Max Lercher definitiv in das Lager jener, der für Rot-Blau ist. Das war er immer schon. Das eint ihn dann auch mit Hans-Peter Doskozil. Er ist der Meinung, dass die SPÖ in der Zuwanderungs- und Migrationsfrage sehr scharf nach rechts rücken sollte. Und er hat natürlich einen sehr, sage ich jetzt, ist auch nur nah, er kommt aus der Obersteiermark, die er sukzessive da am stärksten verliert, auch jetzt wieder massiv verloren hat bei der steirischen Landtagswahl, also genau in seinen Heimatgemeinden. Eben diese ländliche Orientierung, also ist nicht gerade für die Städte. Während dieser ganzen Mitgliederbefragung hat man in Interviews gesehen, also da war ein besonders auffallendes Interview im Standard damals, das er gemeinsam mit Hans-Peter Doskozil gegeben hatte, dass er, glaube ich, die Wiener SPÖ nicht sonderlich schätzt, die urbanen Teil der SPÖ nicht sehr lieb hat und da doch sehr andere Vorstellungen hat, aber jetzt müssen wir auch ganz ehrlich sagen, die steirische SPÖ ist, das ist jetzt ganz gemein, was ich sage, aber es ist nun mal die Realität, nachdem die FPÖ jetzt Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP getreten ist, wirklich eine Quantität negligible, also eine Größe, auf die man nicht achten muss, und der eine oder andere Rote würde uns jetzt antworten, und ganz ähnlich schaut das Machtverhältnis auch in der SPÖ aus.
Isabel, vielen Dank für diesen kurzen Blick in die Steiermark und deinen Besuch im Studio. Und wir schauen jetzt zu einer Pressekonferenz von Umweltministerin Leonore Gewessler. Die darf sich freuen. Es gab nämlich Rekordinvestitionen im Klimaschutz.
Sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal, aber auch im Livestream vor den Bildschirmen, ganz herzliches Willkommen zu unserem heutigen Thema. Und ein großes Danke für Ihr Interesse an der Umweltförderung, weil tatsächlich ist die Umweltförderung im Inland oder die UFI, wie wir sie intern nennen, das zentrale Instrument zum konkreten Klima- und Umweltschutz in Österreich. Und das beweist sie eindrucksvoll in der Bilanz der letzten 5 Jahre. Und sie beweist, dass der Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen mit Wirtschaftswachstum, mit Beschäftigungswachstum verknüpft ist und ein Konjunkturmotor ist für dieses Land. Deswegen stehen wir heute hier mit beeindruckenden Zahlen aus der Umweltförderung, aber zuerst ein kurzer Blick zurück, weil die Umweltförderung gibt es seit 1993, für alle, die sie noch nicht kennen. Seit 1993 setzt sie wichtige Anreize für Investitionen in den Klima- und Umweltschutz. Das sind Förderungen der Energieeffizienz, der Umstieg auf erneuerbare Energieträger, bei Unternehmen, im privaten Bereich, und geht auch über den klassischen Energiebereich hinaus, zum Beispiel auch Verringerung von Luftschadstoffen, Lärm oder gefährlichen Abfällen. Seit 1993, das war das ursprüngliche Konzept, haben sich aber die Herausforderungen natürlich auch sehr, sehr verändert. Vor allem die Auswirkungen der Klimakrise werden immer dramatischer. Sie haben mal alle darüber berichtet, nicht nur von den unzähligen Hitzetagen im Sommer, sondern von den dramatischen Hochwässern auch heuer im Sommer oder im beginnenden Herbst. Und an diese Herausforderungen, diese sich zuspitzende Umweltkrise, hat sich natürlich auch die Umweltförderung anpassen müssen. Und das haben wir die letzten 5 Jahre gemacht. Die Umweltförderung im Inland haben wir in den letzten 5 Jahren verstärkt. Wir haben sie ausgeweitet, rund 20 neue Programme für Klima- und Umweltschutz, wie zum Beispiel Förderung von Energieeffizienz oder Förderung von klimafreundlicher Fernwärme, wurden auf den Weg gebracht. Ich möchte ein paar Zahlen nennen, die zeigen, wie stark die Umweltförderung im Inland in den letzten Jahren gewirkt hat. Und zwar zwei Säulen. Das eine ist die klassische Umweltförderung, wie ich sie vorher beschrieben habe, Energieeffizienzprojekte und vieles weitere aus dem Umweltbereich. Da wurden in den letzten 5 Jahren 30.000 Projekte mit einem Rekordfördervolumen von 1 Milliarde Euro unterstützt. Diese Projekte wurden hauptsächlich in Unternehmen umgesetzt. Das sind also Unternehmen, die durch diese Umstellung auf erneuerbare Energien oder durch mehr Energieeffizienz ihre Energiekosten gesenkt haben, ihren Standort abgesichert haben, ihre Beschäftigten halten haben können. Typische Projekte sind da zum Beispiel Umstellung auf von der Prozesswärme in Betrieben von fossiler auf erneuerbare Energie oder der Bau von Wärmenetzen oder verbessertes Werkstoffrecycling. Die Liste ist lang und beeindruckend. Die zweite Säule ist die Sanierungsoffensive, also alles, was im Haus thermische Sanierung oder Heizkesseltausch ist. Und die hat unglaubliche Zahlen geliefert. Wir haben seit 2020 rund 200.000 Projekte für Heizungstausch und Gebäudesanierung mit rund 2,3 Milliarden Euro unterstützt und haben damit Investitionen von etwa 7,4 Milliarden Euro in den Standort ermöglicht, umgesetzt. Und diese Zahlen sind deswegen so beeindruckend, weil die Umweltförderung, weil die Sanierungsoffensive etwas ist, von dem regionale Wirtschaft profitiert. Wer tauscht den Heizkessel? Das ist der Installateur, die Installateurin des Vertrauens. Wer macht die Wärmedämmung? Die Baufirma im Ort. Wer hilft bei Planungsleistungen im Betrieb? Der Planer aus der Region. Das sind Investitionen in die regionale Wirtschaft und deswegen ist es gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten so enorm wichtig, in der Umweltförderung diese Stabilität zu haben. Und wir sehen das ganz besonders in der Heizkesselbranche. Da kann Stefan Keineder als Oberösterreicher ja noch viel dazu erzählen. Oberösterreich ist tatsächlich ein Zentrum, muss man sagen, der Heizkesselindustrie weltweit. Und was wir mit der Sanierungsoffensive geschafft haben, ist.
Wir gehen jetzt in eine kurze Pause und sind dann gleich für Sie zurück.